Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum zweiten Part unserer Folge von Rheuma nachgefragt zum Thema mehr als nur Gelenke, Komorbiditäten bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Im ersten Teil haben wir mit unseren beiden Expertinnen, Frau Dr. Zeidler und Herrn Privatdozenten Fabian Proft, schon über die ersten Komorbiditäten wie die Osteoporose und der Niereninsuffizienz gesprochen. Und im zweiten Part möchten wir auf weitere Komorbiditäten genauer eingehen. Lieber Fabian, liebe Gabriele, ich freue mich, dass ihr da seid.
Sehr gerne. Ich freue mich auch.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit euch zu diskutieren.
Was auch schon in der Eingangsdiskussion immer wieder mit zur Sprache kam, die Lunge, die RA-ILD, ist ja nun auch gar keine ganz seltene Komorbidität. Auch COPD, Bronchiolitis, sicherlich bei vielen der entsprechenden Patienten eine weitere Komplikation. Gabriele, vielleicht sogar an dich direkt nochmal die Einstiegsfrage. Was sollten wir zu interstitiellen Lungenerkrankungen, vor allem bei der RA, als Komorbidität mit wissen? Woran sollten wir denken?
Wir sollten erstmal daran denken, dass es das gibt. Und da gibt es ja so ganz banale Dinge, dass man tatsächlich auch mal mit dem Stethoskop auf die Lunge hört. Das ist natürlich etwas, was ich ganz essentiell finde, dass die Auskultation eben durchgeführt wird und man auf Rasselgeräusche dementsprechend achtet. Dann hatte ich gesagt, die Lungenfunktionsdiagnostik, die routinemäßig durchgeführt wird, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Das lässt sich natürlich in einem Zentrum viel leichter durchführen, als das ambulant der Fall ist. Da muss man schon gute Verbindungen, Vernetzungen haben mit eben auch niedergelassenen Pneumologen, die dann auch dieses Screening einmal durchführen. Und wenn wir dann etwas feststellen, dementsprechend einen HRCT durchführen und die Patienten dann im ILD-Board vorstellen, dann sind wir uns ja schon des Problems bewusst geworden und klären quasi nur noch, welche Basistherapie könnte ich jetzt am günstigsten einsetzen, was hat den günstigsten Einfluss auf die entzündlich-rheumatische Komponente an den Gelenken, aber eben auch an der Lunge. Und dann geht es halt noch so um weitere Fragen, wie ist zum Beispiel auch der Einsatz einer antifibrotischen Therapie neben der antientzündlichen Therapie indiziert oder muss ich zum Beispiel auch mal schauen, ob bereits eine pulmonale Hypertonie vorliegt und wenn ja, in welche Klasse gehört die? Das ist eigentlich alles, was wir im Zentrum leicht leisten können, was aber mit Sicherheit ambulant eben doch ein bisschen schwieriger ist, eben einen Kardiologen und einen Pneumologen zur Hand zu haben, mit dem man sich gut vernetzen kann.
Wobei, da muss ich ja sagen, da ist es schon tatsächlich so, dass auch jetzt die neuen Strukturen, wenn man daran denkt, dass man sich auch in der ambulanten Medizin wirklich spezialisiert vernetzen kann. Und das, glaube ich, ist was, weswegen ich da ein großer Fan von bin und schon das Gefühl habe, das ist was, was den Patientinnen und Patienten hilft, dass da eben wirklich Facharzt-Expertenstrukturen geschaffen werden, dass genau das eben dann vielleicht auch mit einer etwas größeren Distanz, aber übers Telefon und irgendwelche Webmeetings ist das ja jetzt mittlerweile auch kein größeres Problem mehr. Also da habe ich wirklich das Gefühl, da hat sich was in den letzten 5 bis 10 Jahren verbessert für die Patientenversorgung von Patientinnen und Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen.
Ja, das würde ich ganz genauso unterschreiben. Vielleicht auch nochmal eine Rückfrage an euch beide. Wir wissen, RA-ILD ist sicherlich bei einem Teil unserer Patientinnen und Patienten mit Rheumatoiden Arthritis ein substanzielles Problem. Habt ihr selber einen gewissen Algorithmus bezüglich Screening? Ja, Auskultation, das haben wir eben schon einmal kurz besprochen. Aber wie gesagt, es gibt gewisses Risikoklientel, die schickt ihr dann doch irgendwie einmal im Jahr zur Lungenfunktion oder macht ihr das individuell?
Das hängt ein bisschen von der Grunderkrankung ab. Also bei der systemischen Sklerose bekommen die Patienten tatsächlich 2-mal im Jahr ihre entsprechende Lungenfunktionsdiagnostik, um eben die Diffusionskapazität ganz besonders nochmal zu untersuchen. Das wird routinemäßig gemacht. Ansonsten eben SPS und Bodyplatysmographie zusätzlich, weil die Patienten ja auch noch andere Probleme an den Atemwegen haben können. Und auch ganz automatisiert fast schon der 6-Minuten-G-Test. Wenn es sich um Patienten mit anderen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, rheumatoide Arthritis, Spondylarthropathien, Psoriasis-Arthritis und so weiter handelt, dann bekommen die Patienten, wenn sie eine entzündlich-rheumatische Erkrankung haben, grundsätzlich eine SPS, Diffusionskapazitätsbestimmung und eine Bodyplatysmographie. Und das ist tatsächlich ein Algorithmus, der ganz automatisch schon dazugehört.
Zur Therapie der RAILD wollen wir in der Folge jetzt gar nicht zu weit in die Tiefe gehen, denn das haben wir in der Vergangenheit schon mit unserer Folge Hotspot Lungenbeteiligung gemacht. Also wer sich hier noch genauer informieren möchte, sei hier entsprechend an die Shownotes, die wir unten verlinken werden, mit erinnert. Bei einem substanziellen Anteil von Patientinnen und Patienten können ja auch andere Komorbiditäten mit auftreten, wie unter anderem die COPD. Gabriele, kannst du uns da noch mal ein paar Daten mitliefern und vor allem, wie sollten wir damit umgehen bei unseren RA-Patienten?
Die COPD kann natürlich auch mal einen Rheumapatienten mit betreffen, weil die COPD in der allgemeinen Bevölkerung ja nicht so selten auftritt. Und diese Patienten werden dann aber ganz entsprechend der Leitlinien eben aus der Pneumologie behandelt und bekommen dann entsprechende lokale Therapien, Dosiererosole und so weiter. Das unterscheidet sich jetzt gar nicht so groß von einem Patienten ohne eine Rheumaerkrankung, eine COPD erleidet. Das ist kein großer Unterschied.
Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das vielleicht einmal nochmal zu sagen für uns alle, weil das ist ja so ein bisschen, wenn wir über die unterschiedlichsten und vielfältigen Komorbiditäten sprechen, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns da nicht vor Angst vor der Größe des Berges erschlagen lassen, sondern wir müssen ja das Rad gar nicht neu erfinden. Da gibt es Experten, da gibt es Leitlinien, die wir, wenn wir jetzt nicht irgendwelche speziellen Leitlinien und Therapieempfehlungen für Patientinnen und Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen haben, uns natürlich sehr, sehr gerne ausleihen dürfen.
Eine Entwicklung, die ich trotz allem sehr positiv finde, die ihr ja beide auch schon ein Stück weit angesprochen habt, in der Kombination mit den Pneumologen sind ja diese ILD-Boards, die, wie ich es richtig verstanden habe, auch beide von euch in euren Zentren schon entsprechend gelebt werden. Vielleicht könnt ihr unseren Zuhörern und Zuhörern hier nochmal einen kurzen Einblick geben, wie das vielleicht bei euch strukturiert und aufgebaut ist für die, die das vielleicht noch nicht so etabliert haben.
Ich bin auch ganz begeistert gewesen, Gabriele, dass ihr euch einmal wöchentlich trefft. Bei uns ist es tatsächlich einmal monatlich oder ad hoc, wenn jetzt nochmal was Besonderes wäre. Bei uns ist es so, dass es die Pulmologen, die Radiologen und die Rheumatologen sind, die sich gemeinsam treffen, Fälle anschauen und Therapieentscheidungen treffen. Fest einmal im Monat und sonst außerplanmäßig. Aber ihr macht es einmal die Woche, ja? Das ist ja super.
Ja, es ist einmal in der Woche, wobei natürlich die Pneumologen auch einen Großteil der Patienten dazu beisteuern. Und am Anfang sind wir nur mit an Bord gewesen, wenn einer unserer Patienten vorgestellt wurde. Aber dann haben wir eigentlich auch festgestellt, dass unsere Hinweise gerne auch von den Pneumologen mal aufgenommen wurden, weil man doch manche Konstellationen gesehen hat, wo man überlegt hat, im Grunde genommen könnte da auch mal eine rheumatologische Grunderkrankung involviert sein, sodass wir festgestellt haben, es ist doch ganz gut, wenn immer einer von uns dabei ist. Und wir haben jetzt, nachdem wir das etabliert haben, doch gesehen, dass beide Seiten davon wirklich profitieren.
Und macht ihr das physisch oder digital?
Wir machen das physisch. Also das ist hier auch auf unserem Krankenhauskomplex nicht so schwer, sage ich jetzt mal. Wir sind ja ein Fachkrankenhaus. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir ein sehr großes Haus mit einer riesigen Bettenzahl sind, sondern das ist schon recht persönlich. Und da treffen wir uns tatsächlich live und in Farbe jeweils in unserem Röntgen-Demo-Raum und besprechen das. Die Kollegen der Pneumologie haben sowieso viele Boards. Die haben das Tumor-Board. Da sind ja Kollegen aus der Onkologie dabei, aus der Pathologie, aus der Strahlenheilkunde. Also ich sag mal, da waren die sicher auch irgendwo die treibenden Kräfte, die gesagt haben, wir haben das eigentlich schon ganz gut etabliert und das findet dann einmal in der Woche statt. Aber da sitzt dann auch nicht die ganze Klinik der Rheumatologie, sondern eben eine oder zwei von uns.
Und bei uns ist es bei fast allen unseren Boards, dass wir mittlerweile wirklich auf digital umgestiegen sind, weil das da einfach nicht nur die Distanzen überbrückt, sondern das teilweise auch leichter macht. Jeder schaut auf seinen eigenen Bildschirm, jeder kann nochmal seine Notizen sich rausholen und ist eben auch deutlich inklusiver, wenn jemand vielleicht im Postdienst ist oder an einem anderen Standort. Wir sind ja hier in der Charité an drei unterschiedlichen Standorten. Insofern, das macht es deutlich leichter und ich finde, das hat für mich eigentlich nur Vorteile.
Okay, also verschiedene Ansätze, die hoffentlich alle zum richtigen Ziel trotzdem führen im Sinne unserer Patientinnen und Patienten. Last but not least, als Themengebiet unseres heutigen Podcasts, für manche vielleicht als wichtigstes Organ identifiziertes Herz. Wir wissen ja auch bei unseren Patientinnen und Patienten mit rheumatologischen Erkrankungen, dass doch ein essentieller Aspekt auch das kardiovaskuläre Risiko ist, was ja auch teilweise signifikant im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöht ist. Fabian, welche Einflussfaktoren sind denn hier zu nennen und wie kann man sich das auch pathophysiologisch irgendwie erklären?
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste für uns und aber auch für unsere Patientinnen ist, dass wir überhaupt daran denken und dass wir uns genau dieser Fakten, die du gerade genannt hast, bewusst sind und das wirklich auch in unsere Sprechstunde reintragen und das mit dem Patienten besprechen, die sensibilisieren und das auch an unsere Zuweiser teilen. Weil ich glaube, das ist ein häufiges Problem und vielleicht das Hauptproblem ist irgendwie da so ein bisschen die stille Post und dann versuchen wir das weiterzugeben, aber nicht so strukturiert, dass der Patient es an seinen Hausarzt übergeben kann und dann fallen doch eben einfach die Sachen, die wir uns wünschen, was Screening, was Therapie, was Folgeuntersuchungen angeht, vielleicht doch hinten runter. Und ich glaube, es ist für uns einfach ganz wichtig zu sagen, dass die systemische Entzündungsreaktion, die läuft ja nicht nur an den Gelenken und an den Organen ab, sondern das ist einfach ein Problem, was auch die Gefäße betrifft. Und wenn die Gefäße durch diesen permanenten Entzündungsreiz wirklich betroffen sind und dann irgendwann geschädigt werden, geht es eben auch aufs Herz-Kreislauf-System. Und ich glaube, das ist was, was wir einfach im Blick haben müssen. Ich glaube, das ist auch deswegen wieder wichtig, weil wir einerseits die kardiovaskulären Erkrankungen einfach im Blick haben müssen, versuchen müssen, das zu managen, zu screenen und dann auch einer leitliniengerechten Therapie zuzuführen. Aber eben auch, dass wir unbedingt die systemisch-rheumatische Grunderkrankung einfach optimal therapieren und die Entzündungslast reduzieren müssen, um da auf einen möglichst guten Weg auch für das Herz-Kreislauf-System langfristig zu kommen.
Ein Stichwort, was in dem Zusammenhang ja immer wieder gerne fällt, ist das schöne Wort der Risikostratifizierung von Rheumapatientinnen und Patienten. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern da vielleicht nochmal ein paar Einblicke geben und vielleicht auch aus deinem Praxisalltag mal berichten, wie du das in der kardiovaskulären Risikobewertung so handhabst?
Ja, und ich glaube, das ist eben tatsächlich auch wieder ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass eben die bestehenden Risikotools für die Allgemeinbevölkerung manchmal so ein bisschen an unseren spezifischen entzündlich-rheumatischen Patientinnen und Patienten vorbeigehen, weil sie einfach das Risiko falsch niedrig einschätzen. Und das ist natürlich dann wirklich ein großes Problem, das wir da haben, wenn man da einen Risikoscore berechnet und sagt, ach, ist alles gar nicht so schlimm. Aber die entzündlich-rheumatische Erkrankung, die geht da eben da nicht entsprechend mit ein. Und insofern ist es für uns hier wieder in der Charité einfach so, wir haben da Expertinnen und Experten aus der Kardiologie, die sich auch spezifisch für unsere rheumatologischen Patientinnen und Patienten interessieren. In der internationalen Community, da gibt es jetzt Bestrebungen, auch hier interdisziplinäre Sprechstunden, Kardio-Rheuma-Sprechstunden zu machen. Finde ich super, haben wir noch nicht bei uns etabliert, aber ist sicherlich ein Weg in die Zukunft. Und eben, was du auch vorhin schon angesprochen hattest, ist es ja jetzt dieses Jahr zum ersten Mal eine dezidierte Leitlinie von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie federführend, aber unter Mitarbeit von ganz vielen Fachgesellschaften der Kardiologie, der Hochdruckliga, die Nephrologen, die Angiologen sind alle mit dabei, wo wir uns dann eben wirklich darum kümmern wollen, dass wir diese Spezifika der entzündlich-rheumatischen Patientinnen und Patienten bei kardiovaskulären, aber auch darüber hinausgehenden Komorbiditäten eben ein bisschen in eine Leitlinie gießen wollen und den praktisch handelnden Kolleginnen und Kollegen da so ein bisschen einen Leitfaden an die Hand zu geben.
Im Hinblick darauf, du hast ja auch schon die neue Leitlinie erwähnt, haben wir ja auch so ein Stück weit nochmal relativ dezidiert und auch die Wirkungen einzelner rheumatologischen Medikamente auf das Herz-Kreislauf-System angeschaut. Und da könnte man jetzt sicherlich auch nochmal eine Stunde drüber reden, aber vielleicht kannst du da uns deine Top-3-Punkte mitgeben.
Ja, ich glaube, die Top-3-Punkte, die ich mitgeben wollen würde, ist, das erste ist, wir müssen darum wissen und wir müssen daran denken. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Nur wenn wir wirklich gezielt zu einem Kardiologen, wo wir wissen, der tut es auch nicht ab, sondern der hat das im Blick, jemanden schicken, kann der Patient auch adäquat behandelt werden. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir es eben doch selber machen, auch wenn es zeitintensiv ist. Dann das zweite ist, ich glaube, wir müssen einfach unser Bestmögliches tun, was ja wahrscheinlich eh der Fall ist, aber die Entzündungslast zu kontrollieren. Und wenn wir da jetzt eben noch ein persistierendes CRP sehen, auch wenn es dem Patienten gut geht, ist es ein Warnsignal, dass da eben doch weiterhin eine systemische Entzündungskomponente ist, die noch nicht adäquat behandelt ist. Und ich glaube, dass wir eben dann auch die Medikamente, die wir einsetzen, ich liebe ja die Spondyloarthritis, wie ihr beide wisst, da setze ich eben in meinem Alltag wahrscheinlich nicht so häufig ein wie NSAR. Und ich glaube, das ist trotzdem was, was wir uns eben bei NSAR und auch bei Glucocorticoiden einfach bewusst machen müssen, dass die natürlich einerseits ein Wundermittel sind und uns im Alltag ganz, ganz viel helfen können und dem Patienten Symptome lindern und nehmen können, aber dass es eben auch eventuell mit langfristigen Begleiterscheinungen wie zum Beispiel einem erhöhten Herz-Kreislauf-Risiko einhergehen kann, auch wenn man ja wirklich sagen muss, dass wenn es um die axiale Spondylarthritis geht, hier das noch nicht so ganz klar ist, ob durch die systemische Entzündungsreaktionsreduktion, die wir ja darüber erreichen, vielleicht sich das an sich bestehende kardiovaskuläre Risiko der NSAR vielleicht so ein bisschen nivelliert oder zumindest ausgleicht.
Ich würde vielleicht mit euch beiden, nachdem wir jetzt hier schon in verschiedenste Organsysteme da wirklich in die Tiefe eingetaucht sind, nochmal ein kurzes Zwischenfazit ziehen wollen und auch an euch nochmal die Frage, warum das Management der Komorbiditäten bei Rheuma-Patienten ebenso wichtig ist und welche Folgen die Begleiterkrankungen halt auch für unsere Patientinnen und Patienten haben. Gabriele, magst du vielleicht einmal starten?
Warum das so wichtig ist und warum wir das jetzt erst im Fokus haben? Ich bin ja schon ziemlich lange in der Rheumatologie und früher war eigentlich das Thema, dass wir uns um die Gelenke kümmern und dass wir den DAS 28 berechnen und dass wir zufrieden sind, wenn der einfach eine Remission anzeigt. Aber mit den modernen Therapien haben die Patienten ja per se eigentlich die Chance auf eine ganz normale Lebenserwartung. Und da rücken natürlich jetzt die Begleiterkrankungen, die man vielleicht vorher gar nicht so im Fokus hatte, die rücken natürlich jetzt in den Vordergrund. Und da ist nun mal das Herz wirklich sehr wichtig. Und da muss man dann tatsächlich sagen, ja, die normalen Risikoscores reichen einfach nicht aus, um das Risiko tatsächlich gut abzuschätzen, sondern es muss eben mit 1,5 zum Beispiel bei der rheumatoiden Arthritis multipliziert werden, um das echte Risiko abzuschätzen. Und manchmal, denke ich, müssen wir die Patienten, aber auch die mitbetreuenden Ärzte mit ins Boot holen und ihnen dieses Risiko eben auch nochmal bewusst machen. Und genauso ist es natürlich mit der Lunge, mit der Niere, mit dem Knochen. Das sind alles Themen, die, seit wir die modernen Therapien haben, weiter in den Vordergrund gerückt sind. Und da müssen wir eben alle Beteiligten mit ins Boot holen. Und wenn das manchmal nicht so zu 100% gelingt, ja, dann müssen wir uns selber drum kümmern. Das hat Fabian ja eben schon sehr, sehr anschaulich gesagt. Und so ist das tatsächlich auch.
Das größte Problem, das ich eigentlich sehe, ist das klassische, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Wir versuchen dem Patienten was mit an die Hand zu geben und sagen, gehen Sie mal zum Kardiologen. Der geht zum Hausarzt, sagt dann, ja, irgendwas war da auch noch, ich soll noch zum Kardiologen. Der Hausarzt versteht gar nicht warum, weil der denkt, er war beim Orthopäden und irgendwie am Ende passiert das nicht. Und ich habe einfach einen Block in meinem ambulanten Arztbrief auch drin, wo das einfach nochmal in 2 bis 3 Absätzen geschildert wird, das erhöhte kardiovaskuläre Risiko, dass deswegen diese und diese Sachen empfohlen sind. Und ich glaube, da können auch jetzt mittlerweile neue Tools, ob es jetzt künstliche Intelligenz, dass man da dem Patienten mit einem Chatbot reden lässt oder dass man einen Flyer ins Wartezimmer legt und eben auch nochmal daran erinnert, dass Rheuma nicht nur die Gelenke betrifft, sondern dass auch der Patient eine gewisse Eigenverantwortung hat, sich um diese Termine zu kümmern, denn wir wissen, wann geht ein Mann zum Arzt, Martin?
Weiß ich gar nicht. Selten.
Wenn die Frau ihn schickt eigentlich.
Wenn die Frau ihn schickt,
das ist der Klassiker.
Richtig.
Genau, also insofern müssen wir da vielleicht entweder selber, also ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal zur Vorsorgeuntersuchung war, aber ich glaube, da ist schon noch ein bisschen Optimierungsbedarf, dass man versucht, die Schnittstellen miteinander zu verknüpfen und eben wirklich dafür zu sorgen, dass die Patienten darum wissen, der Hausarzt darum weiß und eben dann mit den anderen spezialisierten Fachrichtungen ein gemeinsames Zusammenspiel entsteht.
Wir reden immer viel von Interdisziplinarität und Zusammenarbeit und Verknüpfung. Nichtsdestotrotz im Praxisalltag funktioniert das noch nicht immer ganz optimal, auch wenn wir heute wirklich schon sehr viele Best-Practice-Beispiele gehört haben. Vielleicht, Gabriele, du noch mal zum Abschluss. Was sind so deine wichtigsten Aspekte, wie wir das noch optimieren könnten?
Das ist einerseits natürlich, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir Fortbildungsveranstaltungen durchführen, zu denen wir niedrigschwellig einladen, zu denen wir nicht nur die neuesten Studien aus der Rheumatologie diskutieren, sondern auch ganz niedrigschwellig mal auf die mitbetreuenden Hausärzte und andere Kollegen zugehen. Wir haben die Möglichkeit, uns einfach mal an Qualitätszirkel zu wenden, wo sich ja ohnehin die Kollegen regelmäßig treffen, um einfach möglichst breit diese Informationen über diese optimalen Behandlung von Begleiterkrankungen einfach auch mal breit zu streuen, damit das einfach ein bisschen besser bekannt wird letzten Endes. Ne?
Ja, und in gewisser Weise haben wir das heute ja sogar schon auch mit dem Podcast vielleicht gemacht, den einen oder anderen damit auch schon erreicht. Ich habe auf jeden Fall für mich auch wieder einiges mitgenommen. Also von daher vielen Dank nochmal für euren Input, die ganzen Informationen. Wir sehen, glaube ich, dass die Komorbiditäten immer mehr in den Vordergrund rücken, was uns natürlich teilweise vor neue Herausforderungen stellt. Eigentlich ist es ja super, dass wir eigentlich immer besser werden, sodass auf einmal das Rheuma vielleicht immer mehr in den Hintergrund gerät und eher die Komorbiditäten in den Vordergrund rücken, was ja auch ein Stück weit ein Qualitätsmerkmal ist. Aber ich glaube, unser Anspruch sollte nicht sein, da irgendwie stehen zu bleiben, sondern auch als Internisten, die wir ja auch sind, uns diesen Herausforderungen ein Stück weit zu stellen, natürlich im besten Fall der Fälle im interdisziplinären Setting. Und ich glaube, um noch mal ein bisschen Werbung auch in eigener Sache machen zu können, mit Fabian als ja, Erstautor und ich durfte zum Glück auch mit dabei sein, die neue Leitlinie DGH bezüglich der kardiovaskulären Komorbiditäten wird sicherlich auch noch viele dieser Themen mit aufgreifen und auch noch mal in der Tiefe da vielleicht etwas mehr Klarheit geben können. Die wird sicherlich in den nächsten Monaten erscheinen und damit bedanke ich mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und bei euch noch mal als Referenten für den heutigen Podcast.
Mir hat es viel Spaß gemacht und ganz, ganz herzlichen Dank für deine Moderation.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, fand es sehr spannend mit euch, diese Themen zu diskutieren. Herzlichen Dank.
Bevor wir nun zum Ende des Podcasts kommen, sei natürlich auch erwähnt, dass auch der Darm mit den intestinalen Komorbiditäten bei rheumatischen Erkrankungen mit bedacht werden sollte. Hier sei nochmal allen Zuhörern und Zuhörern unsere Folge Rheuma nachgefragt, haben Rheumatiker anders Darm, Neues zur Gut-Joint-Axis ganz nah ans Herz gelegt. Unsere Expertin ist hier Frau Professor Seiderer-Naag. Wer sich hier noch genauer informieren möchte, den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Ein Service der Alpha Sigma GmbH.